systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.
Heute ist Donnerstag, der 2. Juli 2026. Willkommen zur 303. Ausgabe von Systemrelevant. Mein Name ist Marco Herak und heute hat der Koalitionsausschuss getagt. Kanzler Merz ist erleichtert, wenn nicht gar zufrieden. Und wir wollen mal einen Blick drauf werfen, ob wir aus arbeitsrechtlicher Sicht ebenfalls zufrieden sind oder doch andere Empfindungen hegen. Danke, Ernesto, dass du so flexibel und agil hier tagesaktuell das Ganze aufdröseln möchtest.
Ja, hallo Marco, vielen Dank. Ich finde das sehr spannend und mache das sehr gerne heute.
Das war Ernesto Klengel, Direktor des HSI, des Hugo-Sinzheimer-Instituts, und das beschäftigt sich mit den arbeitsrechtlichen Fragen in der Hans-Böckler-Stiftung. Und an unsere Hörerinnen und Hörer vorweg wie immer der Hinweis, dass ihr uns erreichen könnt per E-Mail an systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen bitte dorthin. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Derer haben wir zwei und wir freuen uns natürlich, wenn ihr es in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert und somit keine Folge verpasst. Vielleicht fangen wir mal so ganz locker an, Ernesto. Was hat dich denn am meisten überrascht bei dem, was da heute rausgekommen ist?
Ja, wir haben ja einen ganz bunten Mix von Einigungen, die den Arbeitsmarkt auch betreffen und verschiedene Fragen natürlich auch des Arbeitsrechts dann eben logischerweise berühren. Und am meisten überrascht, wenn du mich danach fragst, Marco, hat mich das Thema, dass jetzt doch das Befristungsrecht so groß geschrieben wird. Ja, wir hatten ja viele Diskussionen, die sich vor allen Dingen eben auch auf den Kündigungsschutz fokussiert haben, im Vorfeld schon. Lars Klingbeil hatte ja in seiner Rede über Befristung gesprochen, hatte da aber eher angekündigt, eine Sonderregelung zu treffen für Startups, um ihnen es zu erleichtern, auch Beschäftigte zu befristen, damit sie leichter auch mal ein Projekt starten können, ohne zu wissen, ob das wirklich das Geschäftsmodell tragen wird und so. Und da eben die Befristung erleichtert werden sollte. Was aber jetzt rausgekommen ist in der Einigung, geht deutlich darüber hinaus. Es geht darum, dass die sachgrundlose Befristung für 4 Jahre ermöglicht werden soll. Sachgrundlose Befristung ist ja eine Befristung, die einfach, wie der Name schon sagt, einfach so funktioniert, ohne dass man irgendwie Gründe anführen muss. Man kann einfach eben den Arbeitsvertrag da einfach eine Befristung eben reinschreiben. Und das geht aktuell für die Dauer von 2 Jahren mit 3 Verlängerungsmöglichkeiten. Man kann also für ein halbes Jahr dann befristen und dann nochmal verlängern und so weiter für die Dauer von 2 Jahren. Das Ganze soll jetzt eben für die Dauer von 4 Jahren funktionieren. Und das hat mich tatsächlich auch deshalb überrascht, weil, ja, wenn wir uns mal zurückerinnern an die letzte große Koalition, da hat es ja einen riesigen Streit im Zuge der Koalitionsverhandlungen gegeben und die SPD wollte unbedingt die sachgrundlosen Befristungen komplett abschaffen. Nun gehen wir genau in die andere Richtung und erlauben das, oder also es soll so jedenfalls so kommen, mal sehen. Das hat mich schon überrascht.
So, bei der Arbeitszeit?
Ja, genau, das ist ein gutes Stichwort, denn die Arbeitszeit war ja auch eine Mega-Diskussion im Vorfeld, so jetzt auch im Vorfeld des Koalitionsausschusses. Und die Frage ist ja eben, will man weg von den 8 Stunden Arbeitszeitbegrenzung pro Tag? In Klammern, so richtig gibt es die auch ehrlich gesagt gar nicht, steht aber immerhin so im Gesetz. Und die Arbeitszeiterfassung, also ob man, ne, da haben wir auch schon drüber gesprochen im Podcast, ob es eben ein Gesetz auch geben soll, diese Pflicht, die es ja europarechtlich gibt, ob die auch niedergelegt werden soll. Und dazu steht nun einfach mal nichts drin in der Einigung. Also offenbar hat man das ausgeklammert und nichts drin, habe ich ehrlich gesagt beim ersten Lesen erstmal so interpretiert, dass da auch nichts kommt, also dass das Arbeitszeitgesetz, so wie es ist, gut ist, also bleiben soll. Damit hätte man aus arbeitsrechtlicher Sicht auch gut leben können, finde ich. Aber es schien wohl so zu sein in der Pressekonferenz, dass man gesagt hat, da arbeiten wir ja ohnehin dran. Und es könnte also gut sein, dass da letztlich doch irgendwas kommt, ob das jetzt in die Richtung von dem Referentenentwurf geht, der ja sagen eine Öffnung aufgrund von Tarifverträgen erlauben soll, also nochmal eine aus Arbeitgebersicht Flexibilisierung oder was auch immer dann kommen wird, das wissen wir dementsprechend nicht. Also man sagt, es soll sich über ganz viele Themen geeinigt worden sein, aber zur Arbeitszeit ist das jedenfalls nicht der Fall.
Ein großer Komplex war ja auch das Thema Kündigungsschutz in den Debatten vorab, ne? Also da ging es ja auch einigermaßen hoch her. Wie haben die sich denn jetzt darauf geeinigt oder darüber?
Ja, auch der Kündigungsschutz war in der Diskussion, genau. Und auch wieder mit der Perspektive, dass man angeblich Arbeitsplätze schaffen kann, wenn man den Kündigungsschutz lockert. Und das ist halt genau die Frage. Also beziehungsweise ist das höchst zweifelhaft. Und es gibt auch Daten, die eben sagen, wenn man gerade in einer wirtschaftlichen schwierigen Situation den Kündigungsschutz lockert, was passiert dann? Na, dann wird mehr entlassen natürlich. Ne? Also dann wird man gerade keine Arbeitsplätze sichern. Ja, und gab es wohl intensive Abstimmungen und Diskussionen eben zwischen SPD auf der einen Seite und CDU eben auf der anderen Seite, die das eben auch viel weiter, für viel weitere Beschäftigte insgesamt wollten. Und hier ist dann eben die Einigung dahingehend getroffen worden, dass der Kündigungsschutz eben gelockert werden kann durch eine Einigung der Vertragsparteien erstmal. Also setzt sozusagen da voraus, dass man sich da bewusst auch einigt. Und das soll nur gehen für Arbeitsverhältnisse, wenn die ArbeitnehmerInnen das 1,7-fache der Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung verdienen. Das wären so im Jahr 170.000, haben wir jetzt mal so Pi mal Daumen gerechnet. Steigt ja auch jährlich. Da ist natürlich wirklich eine hohe Grenze. In der Diskussion waren vorher auch niedrigere, auch höhere, aber eben auch niedrigere Grenzen, wo man dann auch als Facharbeiter irgendwie in der Pharmaindustrie oder Programmierung auch drunter gefallen wäre. Das ist jetzt sicherlich nicht der Fall. Also da sind wir dann schon nochmal drüber hinweg, sodass das jetzt wirklich nur einen relativ schmalen Kreis von Beschäftigten treffen würde, wenn das so kommt. Wie sinnvoll so eine Regelung ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Also ob das wirklich dann jetzt einen großen Schub für Einstellungen geben sollte.
Wenn man das aus Startups heraus denkt, dann können die halt ihre Führungspersonen schneller austauschen, ne? Wenn die denn überhaupt so viel verdienen. Aber Das wäre so das Erste, was mir einfällt, dass man das da vielleicht politisch irgendwie verknüsert hat dann. Wie ist es denn mit den Abfindungen? Ich habe den Eindruck, dass die jetzt aufgewertet werden, ne?
Ja, man will Abfindungen privilegieren steuerlich. Sie sind schon ein Stück weit privilegiert. Es gibt ja diese Fünftelregelung, dass sozusagen in dem Moment, wo man eine Abfindung bekommt, zählt ja einkommenssteuerrechtlich jemals Einkommen, damit steigt auch der Steuersatz. Und diese Erhöhung des Steuersatzes, wenn man eine Abfindung bekommt, wird durch die sogenannte Fünftelregelung jetzt schon reduziert. Man will da nochmal drüber hinausgehen und eben Abfindungen steuerfrei stellen. Im Prinzip ist das eine steuerliche Subvention für Entlassung. So kann man es auch sehen. Was natürlich damit bezweckt ist, ist, dass man einen Anreiz schafft, sich zu einigen. Weil nach Kündigungsschutzgesetz bekommt man ja keine Abfindung. Dann ist entweder das Arbeitsverhältnis beendet, wenn der Arbeitgeber Recht hat und die Kündigung unwirksam ist. Oder das Arbeitsverhältnis bleibt stehen, wenn der Arbeitnehmer ein Kündigungsschutzverfahren führt und Erfolg damit hat. Und nur eine Einigung letztlich führt auch dazu, dass der Arbeitgeber eine Abfindung zahlen muss. Und man will jetzt eben das so ein bisschen in den Anreiz dafür setzen, dass das leichter möglich gemacht wird. Ob das jetzt auch aus makroökonomischer oder aus einer ökonomischen Sicht sinnvoll ist, ist auch die Frage, weil Wechsel von Beschäftigungsverhältnissen, wir haben ja früher eigentlich gesagt, jetzt gerade in der Corona-Krise und so ist das gut mit dem Kurzarbeitergeld, weil die Arbeitsverhältnisse Bestand haben, ne?
Ich glaube, es gibt aber tatsächlich auch gute Nachrichten im Sinne von guten Nachrichten. Und zwar, wenn wir auf die Mitbestimmung schauen, Ernesto.
Auch zur Kündigung nochmal, ist was drin, was ich finde, was man gar nicht so richtig geringschätzen sollte. Dass man nämlich sagt, eigentlich ist die richtige Antwort doch auf diese Transformationsthemen, die wir haben, muss doch die Qualifizierung sein. Das heißt, dass Menschen eben jetzt für die neuen Anforderungen vorbereitet werden und eben nicht entlassen werden, sondern eben dann übergehen, dass dieser Übergang leichter gemacht wird. Das ist ja das ganz Zentrale jetzt. Und auch da gibt es Instrumente jetzt in dieser Einigung, wo auch die Bundesagentur eine stärkere Rolle spielen sollen oder soll. Gewünscht hätte ich mir auch, dass das sagen auch in Unternehmen selbst gestärkt wird, auch dass der Betriebsrat da dann noch eine stärkere Rolle auch spielen kann. Aber insofern ist das auf jeden Fall schon mal richtig. Und wie du sagst, glaube ich, das kann man gar nicht gering genug schätzen, ist eben diese Regelung oder diese Vereinbarung über die Mitbestimmung, wo wir eben ja auf europäischer Ebene die Situation haben, dass es eben Schlupflöcher gibt über europäische Rechtsformen und die SE, die Europäische Aktiengesellschaft, die es ermöglicht, dass man die Unternehmensmitbestimmung vermeidet, wenn man wächst als Unternehmen, dass man die deutschen Regelungen eigentlich gar nicht anwenden muss. Da haben wir auch ja schon drüber gesprochen und gerade Daniel Hay hat da natürlich auch viel schon auch völlig zu Recht zu gesagt. Und ich habe gerade von Schlupflöchern gesprochen, die es gibt. Es gibt weitere ganze Scheunentore, die sozusagen auf der europäischen Ebene, muss man einfach so sagen, in Planung sind mit dem 28. Regime oder der sogenannten EU-Inc. als Rechtsform. die da wirklich es sehr leicht machen würden, die Mitbestimmungsstrukturen zu unterlaufen. Und nun kann es durchaus sein, dass das kommt. Aber die in der Einigung haben sie sehr klar sich dazu positioniert. Der Koalitionsausschuss hat sich sehr klar dazu positioniert, dass das in jedem Fall also Bestand haben wird und Bestand haben soll, das, was nach deutschem Recht eben ein Mitbestimmungsstandards eben gilt nach deutschem Recht. Ja. Und das, finde ich, ist eine sehr wichtige Aussage, weil das auch eine Prioritätensetzung der Regierung in Deutschland, aber eben auch bei ihrer Positionierung in Europa sich auch definiert. Und da gibt es Möglichkeiten, nämlich auch selbst wenn es kommt, könnte man ja daran ansetzen, ein Unternehmen, was in Deutschland tätig ist oder irgendwie seine Verwaltung hat, dass das dann eben auch daran geknüpft ist, dass es auch die Mitbestimmungsgesetze einhält. Ja, in der betrieblichen Mitbestimmung haben wir das. Diesen Gedanken könnte man übertragen eben auf die Unternehmensmitbestimmung. Und dafür, finde ich, gibt es da doch deutlich einen Rückenwind jetzt. Also das ist wirklich etwas, was ich für sehr wichtig halte.
Und bei der Tarifautonomie gab es ja auch ein paar Entscheidungen. Da sieht es vielleicht ein bisschen gemischter aus, ne?
Ja, also auch da würde ich erstmal sagen, auch positiv. Also gemischt in dem Sinne, es kommt ja spät. Ne? Also das war ja die Frage, dass Merz ja den Herbst der Reform ausgerufen hat, und zwar den letzten Herbst 2025. Und das eigentlich komplett ohne die Sozialpartner, sprich Gewerkschaften, Tarif und die Arbeitgeberseite, ohne die beiden Seiten irgendwie zu konsultieren.
So ist es ja dann auch geendet, ne? Also wir sind
nicht draus geworden, genau.
Genau, jetzt im Juli 2026. Derweil gab es zumindest mal einen großen Dialog und man möchte auch weiter miteinander sprechen. Hat sich das dann positiv niedergeschlagen?
Man sieht, dass die Tarifautonomie jetzt berücksichtigt ist. Also wir haben eine Vereinbarung drin, dass es gerade eben die Industrie, die ja jetzt gerade unter wirklich enormem Stress steht, dass es da einen Branchendialog geben soll und die Tarifpartner, die Tarifparteien eben da einen Vorschläge machen, um für die Zukunft quasi dieser Wirtschaftsbereiche in Deutschland. Das ist natürlich für den Erhalt der Arbeitsplätze von ganz zentraler Bedeutung. Und ich finde es schon auch ein Zeichen zu sagen, dass auch die Gewerkschaften quasi in diesen wirtschaftlichen Entscheidungen auch mit einbezogen werden und da auch Vorschläge machen können. Das gab schon mal andere Zeiten. Und zeigt aber auch, ist auch eine Anerkennung der Kompetenz der Gewerkschaften in diesen Feldern, meine ich. Ne? Insofern ist das erstmal als Zeichen gut, ist wenig Arbeitsrecht jetzt erstmal drin. Dann gibt es noch einen eigenen Punkt. Das ist so ein bisschen, wie du sagst, ein bisschen fraglich. Also da werden auch die Tarifparteien gebeten, auch Vorschläge zu machen zu Öffnungen, zu anderen Themen, zu dann eben Sachgründen bei der Befristung. Was sozusagen soll denn als Sachgrund da gelten? Wurde es da genannt? Arbeitsschutz. Also so etwas, dass man sowas über einen Tarifvertrag dann auch konkretisiert, ist deshalb ein bisschen zwiespältig, weil Tarifverträge können das ja eh regeln. Ne? Das Tarifverträge aus einer juristischen Sicht können ja ohnehin bessere Vereinbarungen ja immer treffen gegenüber einem Gesetz. Diese Öffnung bedeutet in dem Sinne ja dann, dass es abweichende Regelungen, aber im Wesentlichen eben auch Regelungen geben kann, die Arbeitsstandards absenken können. Und das ist eigentlich nicht das, wo ich sagen, den Sinn von einem Tarifvertrag sehe oder wo das ganz viele im Kopf haben. Tarifverträge sind natürlich dafür da, Arbeitsbedingungen zu verbessern. Insofern, aber man kann natürlich auch manchmal branchenspezifische Regelungen auch treffen. Ja, also das ist sozusagen hier nochmal eine Öffnung gewesen, aber eben auch mal eine Hinwendung letztlich auch zu dem Tarif ein. Und dann haben wir nochmal dieses Thema Mitbestimmung bei Einführung von neuer IT, von KI, von sehr digitalen Tools, die sich ja auch schnell ändern. Ja, und da muss man ehrlich sagen, das ist so formelhaft formuliert, dass es da schon schneller gehen soll, aber im Rahmen des Betriebsverfassungsrechts, das würde ich jetzt so verstehen, dass das Betriebsverfassungsrecht nicht geändert werden soll und die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats bestehen bleiben sollen. Aber man kann es sicherlich auch anders verstehen. Also da wird viel dran hängen, wie man das versteht. Als Institut waren jetzt in den letzten Wochen viel auch in internationalen Austauschen. Und man merkt, dass es ein sehr großes Interesse in der arbeitsrechtlichen Community gibt an dem Modell Deutschland, wie es Betriebsräte in Deutschland jetzt aktuell solche KI-Tools vereinbaren. Ne? Was für Vereinbarungen die darüber treffen, weil das gibt es weltweit sonst nirgendwo. Und ich finde, das könnte man eigentlich eher als Vorteil nutzen und zeigen. Und ehrlich gesagt wollen andere Länder das jetzt ähnlich übernehmen. Ja, also da fände ich jetzt genau das falsche Signal. Wir wollen das rückschneiden.
So, dann gab es einen großen Aufreger, Ernesto, wo man vielleicht auch sogar drüber streiten kann, wie groß das Ganze ist. Aber auf alle Fälle ist es eine große Schaffung von neuer Bürokratie. Und zwar soll es schon ab dem ersten Krankheitstag Pflicht sein, sich beim Arzt zu melden und Krankschreibung zu holen, während die telefonische Krankschreibung abgeschafft wird. Das war dem Kanzler wohl besonders wichtig, weil er darin das Hauptding sieht, dass so viele Leute krank sind. Also er vermutet, dadurch, dass das eher lax gehandhabt wurde, ab dem vierten Tag bisher, haben viele Leute gesagt, ach, jetzt mache ich mal 3 Tage frei, bin ja krank, haben dann keine Krankschreibung vorgelegt und so, ja, hat der Schluff Einzug gehalten in Deutschland. So scheint das Denken dahinter zu sein. Ja, was hältst du denn davon?
Also das ist wirklich eine ganz, wenn man das so sagen will, bittere Pille aus einer arbeitsrechtlichen Sicht, jetzt hier dermaßen dran zu gehen. Ich meine, das ist das eine, was du gesagt hast, Krankschreibung ab dem ersten Tag, telefonische Krankschreibung, dann werden auch noch Ärzte, sollen nochmal unter eine erhöhte Strafdrohung gesetzt werden, wenn sie unzutreffende Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ausstellen. Also das ist so ein ganzes Paket, was wirklich den Geist des Misstrauens letztlich atmet. Und ich denke wirklich nicht zu Recht. Und es ist auch wirklich fraglich, ob das so wirksam sein wird. Ich finde, Marco, dass du zu Eingang gesagt hast, nämlich die Frage, ja, wir schaffen jetzt Bürokratie. Ich finde, das ist genau das, ne? Also ich meine, die bisherige Regelung, dass man die Digitalisierung nutzt für Krankenschreibung, dass man zumindest das auch telefonisch machen kann oder sogar virtuell, dass man das eben erst dann ab dem dritten Tag macht. Im Regelfall, das Gesetz sagt ja ohnehin, dass der Arbeitgeber es auch früher fordern kann. Also der Regelfall war eben die Arbeitsunfähigkeit ab dem dritten Tag der Arbeitsunfähigkeit, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ab dem dritten Tag der Arbeitsunfähigkeit zu fordern. Aber der Arbeitgeber darf es auch früher fordern. So war die Regelung. Ja? Und jetzt sagt man, der Grundsatz ist jetzt ab dem ersten Tag.
Ernesto, wenn ich das 10-mal im Jahr mache, dann wird er nach dem 4. Mal vielleicht schon auf die Idee kommen, nachzufragen. Aber
eben.
Ne, was ist denn da los? Zeig mal.
Ja.
Mhm. Warum vor allen Dingen bist du immer 3 Tage krank? Ja? Warum? Wie kommt denn das?
Ja, also wenn der Verdacht besteht, dann besteht die Möglichkeit, das zu verlangen. Und jetzt rennen alle jetzt dann entsprechend in die überfüllten Wartezimmer. Die Ärzte werden vielen Dank sagen. Ne?
Man könnte sich da auch gegenseitig anstecken. Also wenn wir dann im Nachgang sehen, dass wir tatsächlich nochmal einen Anstieg bei den Krankschreibungen haben, würde ich vermuten, kommt der dann aus diesem Fakt heraus.
Ja, ganz genau. Und jetzt nochmal für die Wirksamkeit dieser Regelung nochmal einen anderen Aspekt, Marco. Wir haben ja zu dem Thema ja auch kollektive Regelungen, ja, also ganz viele Tarifverträge, also auch die großen Metallelektroindustrie, TVÖD, da gibt es Regelungen dazu, die letztlich das Gesetz nochmal wiederholen. Und zwar die jetzige gesetzliche Regelung. Das heißt, dass die Gesetzesänderung wird da gar nicht ankommen, weil es gilt dann der Tarifvertrag. Also auch das, finde ich, sollte man da nochmal berücksichtigen. Also wenn man sich da jetzt erhofft, dass da wirklich was sich verändert, dann das wird es sicherlich nicht sein. Vielleicht hofft man irgendwie auf Symbolpolitik, dass man da irgendwie ein Symbol setzt und dadurch die gesellschaftliche Entwicklung in eine bestimmte Richtung zu lenken versucht, das mag sein, aber seriöse Politik ist das aus meiner Sicht nicht.
So, dann gucken wir doch mal auf das andere Spektrum. Also jetzt hatten wir gerade Bürokratieaufbau. Gibt es dann auch Bürokratieabbau?
Ja, das ist natürlich immer eine Formulierung aus Sicht der Unternehmen, ja.
Ja, also man kann ja auch Bürokratie für Arbeitnehmer abbauen, theoretisch zumindest.
Ja, genau, aber darum geht's nicht. Das haben wir nicht, sondern wir wollen nicht Bürokratie für Arbeitnehmer abbauen, sondern wir wollen Arbeitnehmer abbauen, weil wir nämlich Personal im öffentlichen Dienst abbauen wollen. 8% für die Bundesverwaltung, finde ich, ist bemerkenswert.
Achso, und das machen wir, weil wir jetzt künstliche Intelligenz haben oder wie kriegen die das hin? Ich höre ja immer nur, dass der öffentliche Dienst heillos überlastet ist und bei der KI läuft es ja auch nicht so gut. Ford hat jetzt entschieden, dass sie die ganzen Leute, die sie in der Qualitätskontrolle entlassen haben, wieder einstellen wollen, weil die AI halt die Qualität dann doch nicht so gut prüft. Also ja, das heißt im Zweifelsfall höhere Bearbeitungszeiten, ne?
Ja, und vielleicht kennen das ja die Zuhörerinnen und Zuhörer auch aus ihrem eigenen Erleben. Ne? Also in vielen Unternehmen wird jetzt mit KI experimentiert und es stellt sich heraus, dass das Versprechen der Anbieter jedenfalls zu einem Einführungszeitpunkt sich nicht realisieren, weil gerade die Einführung oftmals mit sehr viel Aufwand auch verbunden ist. Und jetzt dann in diese Einigung reinzuschreiben, ja, wir wollen die KI-Rendite in der Verwaltung nutzen, bin ich mal gespannt. Also 8% ist ja wirklich ein hoher Wert. 8% Verwaltung einsparen, dann muss schon ziemlich viel KI funktionieren, dass das eintritt. Und ich finde es ehrlich gesagt auch schwierig als Personalführung, dass an die eigenen Beschäftigten und Beamtinnen und Beamten ein Signal zu geben, wir machen jetzt KI und ersetzen euch damit. Ja, also da ist ja bestimmt die Motivation, da entsprechende Systeme einzuführen, auch nicht besonders groß. Ne? Also ob das so schlau ist, ja. Ja, und ansonsten Bürokratie, du hast das Stichwort genannt, geht eben die Berichtspflichten, was mag es sinnvolle Sachen geben, auch mal, die man auch mal zurückschneiden kann, will ich gar nichts gegen sagen. Problematisch dann eben wieder Lieferkettengesetz, was ja wo es ja um Menschenrechte geht, das immer in diesem Bürokratiekontext zu verhandeln, ist schwierig. Und jetzt soll eben nur die Richtlinie wirklich nur Minimalumsetzung kommen. Die EU-Richtlinie dazu, gut, wird man dann entsprechend sehen, wie das sich gestalten wird.
Da frage ich mich auch immer, wie die ganzen deutschen Unternehmen, die über das Lieferkettengesetz schimpfen, eigentlich in China klarkommen, wo gerade die Dokumentation massiv ausgeweitet wird und darüber beschwert sich dann irgendwie keiner. Und vielleicht auch die Kräfteverhältnisse gegenüber dem Staat. Ich glaube, so im Groben haben wir damit das Ganze mal ad hoc eingefangen. Jetzt gab es allerdings noch eine Rentenkommission, die kürzlich getagt und sich geeinigt hat. Und da wolltest du auch noch ganz kurz drüber reden. Was treibt dich denn da um, Ernesto, dass du jetzt künftig 2% deines Gehaltes in die kapitalgedeckte Rente einzahlen musst?
Genau, also das ist tatsächlich auch ja, deswegen hatte ich das im Vorgespräch nochmal genannt, dass das durchaus interessant ist, weil es ja auch in der Einigung jetzt nochmal bekräftigt wird, dass man eben den Vorschlag der Rentenkommission eben umsetzen möchte. Also das ist jetzt war Teil des Ganzen. Übrigens auch die Sozialstaatsreform, wo die Kommission ja die Anfang des Jahres ihre Ergebnisse dann auch vorgelegt hat. Auch das soll umgesetzt werden. Was die Rentenkommission angeht, genau, finde ich, habe ich schon ein bisschen Sorge. Ich finde, dass der Plan, da 2 Prozentpunkte zusätzlich zu vereinnahmen und das dann in den Kapitalfonds zu legen, das ist, finde ich, schon erheblich. Und ich muss sagen, dass man mit den 2 Prozentpunkten auch die umlagefinanzierte Rente hätte retten können. Ne? Also dann wäre man lange wieder ausgekommen. Also ich finde das ehrlich gesagt nicht überzeugend, da jetzt so einen Kapitalfonds einzurichten und habe da eigentlich auch keine Lust dafür zu bezahlen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja gut, Lust zu bezahlen hat ja niemand, Ernesto.
Ja, aber ich finde jetzt sozusagen in der Umlage, wo deine Renten von heute bezahlt werden, ne, also die dann einfach, ja. Ne, das finde ich, ist, wenn das Geld direkt irgendwie im System bleibt, das finde ich irgendwie nachvollziehbar und dann sage ich dann, okay, alles klar, dann ist das jetzt so, aber...
Ich würde an der Stelle vielleicht auf unsere letzte Folge verweisen. Da haben wir auch eine ökonomische Einordnung mit Sebastian Dudin gemacht. Das Ganze sind ja nicht nur 2%, sondern im Grunde war ja der Ansatz, man will eigentlich vermeiden, dass die Rentenbeiträge steigen und dann sind sie umso mehr gestiegen.
Ja.
Ich habe dann flapsigerweise gemeint, das kennen wir ja schon von der Mehrwertsteuer. Also CDU und SPD bleiben sich da in gewissem Sinne auch treu. Aber bei Minijobs hast du auch noch etwas.
Ja, das ist ja dann wirklich arbeitsrechtlich wiederum. Da ist ja in der Einigung der Rentenkommission ein Bestandteil eben, dass man die steuerliche und auch beitragsmäßige Sonderstellung der Minijobs abschaffen möchte. Das ist ja die klare Empfehlung der Rentenkommission. Jetzt hat sich hier diese Koalitionseinigung eingeschlichen. Ich habe ja gesagt, man will die Ergebnisse der Rentenkommission, die möchte man umsetzen, aber man möchte Minijobs mit einem Pauschalsteuersatz belegen, der eben etwas höher ist als derzeit. 5 Prozentpunkte, das beißt sich. Das heißt ja, dass der Minijob, der Status aufrechterhalten werden soll. Also zeichnet sich möglicherweise der nächste Streit ab, wie das Ganze umgesetzt werden soll, wenn sich diese 2 Ankündigungen und Einigungen irgendwie beißen. Muss man sehen.
Ja, da gab es ja auch massive Kritik aus dem Restaurantbereich. Auch die Studenten waren jetzt, glaube ich, nicht so erfreut, weil da ja viele einen Minijob haben und denen ja schon beim BAföG eins reingeknallt wurde, dann noch dieser Angriff auf die Minijobs, also die werden dann quasi von gefühlt zumindest 2 Seiten in die Zange genommen. Gleichzeitig erzählt ja Doro Bär, die sollen halt einfach mehr arbeiten, die Studenten. Und da eben das wird dann auch wieder erschwert, wenn man dann überhaupt zu der Meinung neigt, dass Studenten hauptsächlich arbeiten sollten, statt zu studieren. Also da ist so ein bisschen einiges durcheinander geraten, habe ich das Gefühl, bei diesen Reform, ne? Also da sind die sich nicht so ganz klar, für wen sie da was machen und wen das irgendwie betrifft. Und auch bei der Restaurantbranche, ne? Also bei der Bewirtung, erst macht man da die Steuern runter, ne? Die Mehrumsatzsteuer, und dann setzt man wieder eins oben drauf. Also das sind so, da weiß man dann auch nicht, ne? Das
ist noch ein bisschen Schlingerkurs jetzt aktuell, ja.
So, und dann haben wir noch ein letztes, die Frühverrentung.
Ja, genau, das ist ja etwas, was von der Rentenkommission mit ins Spiel gebracht wird, dass man eben für Menschen, die langjährig eben eingezahlt haben, da besteht jetzt die Möglichkeit, dass man eben 2 Jahre früher eben in Rente gehen kann und dass man eben jetzt empfiehlt, das Ganze nicht mehr stattfinden zu lassen. Also das finde ich generell problematisch, weil ich finde, ich kann das absolut nachvollziehen, dass man irgendwann dann auch nicht mehr kann. Und das ist ja in ganz vielen Fällen so und das ist auch nicht immer so nachweisbar mit der Erwerbsunfähigkeit und so. Und da gibt es auch Riesenprobleme in der Umsetzung der Erwerbsunfähigkeitsrente. Und nochmal einen anderen Aspekt auch, wir sind ja eingestiegen quasi mit auch Arbeitsmarktthemen. Man muss natürlich auch sagen, dass viele Unternehmen ja jetzt eben nach Instrumenten suchen, um Kündigungen zu vermeiden und den Weg quasi in die Rente zu erleichtern. Und da ist gerade dieses Thema des früheren Rentenantritts immer ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, das spielt in allen Konzepten zu dem Thema, spielt das eine Rolle. Und ich glaube eigentlich, dass da wirklich die Unternehmen auch ein Problem mit haben, mit dieser Regelung.
Also das nimmt wieder Flexibilität raus, ne, muss man sagen. Also genau. Das, was sie ja eigentlich gewinnen wollen. Und also wenn man in dieser Logik bleiben möchte. Und auch hier wieder das Ganze etwas widersprüchlich.
Ja, genau. Und ob man die Effekte wirklich alle berücksichtigt hat, die man mit der Regelung erzielen würde, das ist wirklich offen. Mhm.
In dem Sinne, Ernesto Klengel, vielen Dank für das Gespräch.
Danke, Marco, für die Moderation.
So, wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, dann sendet uns eine E-Mail an systemrelevant@böckler.de, also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen dorthin. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Derer haben wir 2. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert und somit keine Folge verpasst. Vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche.
Das war systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.